Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Völkerrechtler und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, politischen und eben auch rechtlichen Rahmen einzubetten. Das habe ich jetzt schon etwas länger nicht mehr gemacht. Ich bitte hiermit auch vielmals um Verzeihung. Es sind so einige berufliche und auch so manche private Dinge passiert, die es mir schwer bis unmöglich gemacht haben, eine Folge mal wieder zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Ich habe eigentlich schon eine fertig aufgenommen gehabt, ein Gespräch über Russland. Ich habe es aber einfach nicht geschafft, dieses Gespräch auch so zu bearbeiten, dass ich damit leben kann, es hier zu veröffentlichen. Ich bin kein Tontechniker, ich bin kein Experte auf dem Gebiet der Schnitttechnik und was alles dazugehört, das braucht manchmal relativ lang und da geht es auch nicht nur darum, was ich nehme und was ich nicht nehme, sondern auch, ob die Qualität passt und so weiter und so fort und ich hatte schlichtweg nicht die Zeit. Es gab Prüfungen dazwischen, es gab Arbeiten zu betreuen, es gab Arbeiten zu beurteilen und so weiter und so fort. All das und eben auch, wie gesagt, manche private Dinge, aber nichts Schlimmes, keine Sorge, falls sich jemand Sorgen macht, all das hat jedenfalls dazu geführt, dass ich so lange keine Folge hier veröffentlicht habe. Jetzt ist aber mit dem Krieg zwischen Israel und dem Iran ein Thema gekommen, das sich so dermaßen aufdrängt, dass ich mir jetzt gedacht habe, beziehungsweise mich dazu entschlossen habe, eine neue Sonderfolge aufzunehmen, weil dieses Thema einerseits weltpolitisch enorm wichtig ist und andererseits auch eines ist, das mich im breiteren völkerrechtlichen Sinne schon lange beschäftigt, nicht nur Israel bzw. der Iran, in beiden Ländern war ich auch schon, sondern die allgemeine Frage, wann Staaten denn einen Krieg beginnen dürfen, wann sie sich nur verteidigen und wann sie Verteidigung sagen, aber eigentlich Angriff meinen. Und all das ist eben auch Teil meines Spezialgebiets, auch meines Hauptinteresses oder eines meiner Hauptinteressen im Völkerrecht und da konnte ich nicht anders als jetzt eine Folge aufzunehmen. Es hat auch kleine biografische Hintergründe, ganz ehrlich jetzt gesprochen, gut ehrlich, es ist ja nichts Arges, aber der Irakkrieg 2003, der im Vorfeld eine Rhetorik mit sich gebracht hat, von einer Rhetorik begleitet war, die der heutigen sehr stark ähnelt, ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass ich überhaupt Völkerrechtler geworden bin. Ich war damals Teenager, habe die Rhetorik nach 9/11, nach den Anschlägen vom 9/11, vom 11. September, also dieser große Terrorangriff auf die USA, der wirklich die Weltpolitik auf den Kopf gestellt hat, dass der Goliath USA von einem terroristischen David Al-Qaida getroffen wird und daraufhin massiv die gesamte Ausrichtung seiner Sicherheitspolitik ändert und damit auch die sicherheitspolitische Ausrichtung von Europa massiv ändert, dass sich zum Beispiel damals die Sicherheitskontrollen auf Flughäfen geändert haben, dass das Recht auf Privatsphäre in den Hintergrund gerückt ist und so weiter und so fort. Das ist alles etwas, was von den Anschlägen vom 11. September ausgelöst wurde. Und was da auch ausgelöst wurde, war der Krieg der USA gegen den Irak. Der wurde eben auch damit begründet, dass die USA von Anfang an Saddam Hussein, den damaligen Diktator des Iraks, beschuldigt haben, Terrornetzwerke zu betreiben, zu finanzieren, zu unterstützen. Und sie haben damals auch gesprochen von einer sogenannten Achse des Bösen. Und die USA haben damals ein Argument gebracht, dass für so einige von euch jetzt nicht ganz unbekannt klingen wird, nämlich sie haben gesagt, wenn man zu lange zuwartet, bis Terroristen oder Diktatoren Massenvernichtungswaffen unter ihre Kontrolle bringen, dann ist das Risiko für die USA und ihre Freunde zu hoch. Mit anderen Worten, man muss präventiv handeln oder präemptiv handeln. Das ist eben auch so eine kleine Zwischenbemerkung, so ein großes terminologisches Problem, was ist der Unterschied zwischen präventiv und präemptiv? Allgemein versteht man unter präventiver Selbstverteidigung die Anwendung von Waffengewalt gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff und mit präemptiver Selbstverteidigung bzw. preemptive Self-Defense meint man die Anwendung von Waffengewalt gegen einen in ferner Zukunft liegenden, bloß potenziellen, aber wenn er stattfinden würde, in seinen Auswirkungen verheerenden Angriff. Also es geht bei der Preemptive Self-Defense darum, zu sagen, man prügelt den Gegner, solange er noch schwach ist, weil wenn er einmal stark ist, also eben Massenvernichtungswaffen, vor allem Nuklearwaffen hat, ist er zu stark, beziehungsweise stark genug, um erhebliche Gegenwehr zu leisten, beziehungsweise stark genug, um eine massive Bedrohung darzustellen. Und deswegen diese Logik von Preemptive Self-Defense, man prügelt ihn, solange er noch schwach ist, weil wenn er mal stark ist, würde man selbst mehr als nur ein blaues Auge, sondern eben potenziell den eigenen Tod in Kauf nehmen müssen, wenn man einen Krieg gegen ihn beginnt, beziehungsweise Vor allem, wenn er selbst einen Krieg gegen einen beginnt, eben wenn er diese Massenvernichtungswaffen als erster einsetzt. Und um diese Denkart zu verdeutlichen, möchte ich jetzt vorspielen ein Video, aber natürlich nur den Audiomitschnitt von einer Rede von George W. Bush von ausgerechnet dem Juni 2002. Das ist das erste mir bekannte Mal, dass George W. Bush, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, von dieser Preemptive Self-Defense bzw. allgemein der Notwendigkeit gegen potenzielle, aber massive Bedrohungen gegen die USA so früh wie möglich zu handeln, also sie im Keim zu ersticken. Das war eine Rede vor Absolventen einer US-amerikanischen Militärakademie und da hat er eben diese Logik, handle, bevor es zu spät wird, das erste Mal in Worte gefasst, beziehungsweise zumindest öffentlich in Worte gefasst. Ich habe hier ein paar Mitschnitte für euch. Falls ihr euch denkt, Moment mal, das ist wild zusammengeschnitten, ja, ist es, weil es wird dazwischen auch immer wieder geklatscht. Er macht auch lange Atempausen, um eben da ein bisschen die Spannung aufzubauen. Aber das für mich Wichtige hier sind eben die Aussagen. Das, was er sagt, weniger das, wie er es sagt. Aber ich habe hier nichts aus dem Kontext gerissen. Es geht einfach nur darum, dass ihr ein wenig das Gefühl dafür bekommt, was für eine Diskussion damals geführt wurde, damit ihr eben auch seht, wie sich die damalige Diskussion mit der heutigen überschneidet. In diesem Sinne erstmal jetzt kurz Ton ab. George W. Bush bei seiner Rede bei der West Point Military Academy im Juni 2002.
The war on terror will not be won on the defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans and confront the worst threats before they emerge.
So, und jetzt machen wir einen kleinen Sprung zu einer Schlüsselpassage, wo er eben das Wort preemptive verwendet.
Our security will require transforming the military you will lead. A military that must be ready to strike at a moment's notice in any dark corner of the world. And our security require all Americans to be forward-looking and resolute, to be ready for preemptive action when necessary to defend our liberty and to defend our lives.
So, und jetzt möchte ich euch noch eine weitere und längere Passage vorspielen, um zu zeigen, dass Bush zwischen zwei Arten von Gegnern und Bedrohungen differenziert hat. Einerseits Terrornetzwerke wie eben Al-Qaida, das Terrornetzwerk, das hinter den Anschlägen vom 11. September gestanden ist. Andererseits Diktatoren, Regime, die Terroristen unterstützen bzw. dulden und die auch selbst eine Gefahr für die USA darstellen könnten. In diesem Sinne jetzt eine weitere Passage aus der Rede von George W. Bush aus dem Jahr 2002.
For much of the last century, America's defense relied on the Cold War doctrines of deterrence and containment. In some cases, those strategies still apply, but new threats also require new thinking. Deterrence, the promise of massive retaliation against nations, means nothing against shadowy terrorist networks with no nation or citizens to defend. Containment is not possible when unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorist allies.
So, und jetzt zitiere ich noch eine letzte Passage aus dieser Rede, die aus heutiger Sicht besonders interessant ist, weil es da darum geht, ob man Diktatoren dabei vertrauen kann, wenn sie öffentlich sagen, dass sie keine Massenvernichtungswaffen unter ihre Kontrolle bringen wollen, wenn man sie den hier einschlägigen rechtlichen Regeln unterwirft, vor allem dem Non-Proliferationsvertrag aus dem Jahr 1968, oder ob man eigentlich sagen muss, wir können deren Wort nicht vertrauen, wir müssen selbst das Heft in die Hand nehmen. Ein letztes Mal jetzt noch George W. Bush.
We cannot put our faith in the word of tyrants who solemnly sign non-proliferation treaties and then systematically break them. If we wait for threats to fully materialize, we will have waited too long.
Noch einmal, das ist der Schlüsselsatz. Wenn wir zu lange warten, dann haben wir zu lange gewartet. Und diese Ratio haben die USA dann auch verschriftlicht in ihrer National Security Strategy aus demselben Jahr, eben aus dem Jahr 2002, wo sie eben festgehalten haben, dass sie nicht nur ein Recht darauf haben, sich gegen unmittelbar bevorstehende Angriffe zu verteidigen, sondern eben auch gegen potenzielle, in ferner Zukunft liegende, aber sollten sie stattfinden, verheerende Angriffe. Und das ist eben das, was man als die Bush-Doktrin bzw. eben als Preemptive Self-Defense bezeichnet. Aber wohlgemerkt, Manchmal werden diese Begriffe miteinander vertauscht, es ist nicht immer ganz klar, was ist was. Aber noch einmal zum x-ten Mal, weil man es nicht oft genug sagen kann, es geht eben darum, wann man handelt. Wenn es fast zu spät ist oder wenn es zu früh ist, mit anderen Worten. Man kann einen Schlag abwehren, der eben gleich im eigenen Gesicht landet, aber weil man glaubt, dass der Nachbar oder irgendjemand, den man nicht mag, einem irgendwann mal eine reinhaut und man sieht, wie der Nachbar sich auftrainiert, wie er in ein Fitnesscenter geht, wie er in ein Dojo geht, um Thai-Boxen oder sonst irgendeine andere Kampfsportart zu lernen, und dann denkt man sich, okay, bevor der zu stark wird, verprügle ich ihn lieber davor. Das geht im völkerrechtlichen Sinne nicht. Das ist aber natürlich, und das möchte ich auch dabei sagen, grob vereinfachend, und man merkt auch, und das sieht man gerade jetzt, aber das hat man genauso auch schon vor 23 Jahren gesehen, dass das in der Welt da draußen nicht immer so gehandhabt wird. Ich bin derjenige, der hier versucht, ein wenig die völkerrechtliche Diskussion zu skizzieren, Parallelen aufzuzeigen von der aktuellen Diskussion mit der damals, dass sich Staaten daran in der Praxis nicht, Klammer auf, immer, Klammer zu, halten, ist eine gänzlich andere Geschichte. Man mag mir auch vorwerfen, dass das realitätsfremd sei oder was auch immer. Ich gebe es auch zu, ich habe mich jetzt lange gefragt, ob ich diese Folge wirklich aufnehmen will, weil eben gerade bei diesem Thema, gerade dann, wenn es um Israel geht, sehr schnell mit Unterstellungen gearbeitet wird, sehr schnell es auch sehr hitzig wird, aber dann dachte ich mir, ich kann auch irgendwo nicht anders, mal schauen, was dabei rauskommt. So, das bringt mich auch gleich dazu, zum Anlassfall, nämlich zu Israels Vorgehen gegen den Iran. Und da möchte ich jetzt mal zwei Stimmen aus Israel selbst zu Wort kommen lassen. Und zwar als erstes einen Sprecher der Israel Defense Forces, kurz IDF, der eben unmittelbar nach Beginn der israelischen Angriffe eine Begründung abgegeben hat, eine Stellungnahme dazu abgegeben hat, warum Israel diese Angriffe auf den Iran ausführt. Ton ab.
This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The state of Israel has the right and the obligation to operate in order to protect its people and will continue to do so.
So, und nach dem, was wir vorhin gehört haben, werden sich manche von euch vielleicht gedacht haben, Moment einmal, die Sprache, die Begriffe kenne ich doch von irgendwoher, und gleichzeitig werden hier manche Begriffe miteinander vermischt bzw. verwoben, nämlich, dass es einen imminent threat gibt, aber gleichzeitig von preemptive action gesprochen wird. Also, eigentlich wird hier die Selbstverteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff vermischt mit der Selbstverteidigung gegen einen in ferner Zukunft liegenden, aber, wenn er stattfinden würde, verheerenden Angriff vermischt. Israel selbst hat hier, kann man sagen, versucht, eine Rechtsgrundlage zu finden, aber gleichzeitig auch eine politisch legitime Begründung abzugeben. Und das ist für Völkerrechtler so schwierig, weil man nicht immer weiß, ob ein Staat jetzt eine Rechtsauffassung vertritt oder eine militärische oder eine politische oder eine strategische oder alles oder mehrere davon oder vielleicht gar nichts davon. Das ist immer so eine Sache, und es fällt auch auf, dass Staaten sich oft versuchen herauszureden, wenn man dann sagt, Moment einmal, ist das eure Rechtsansicht? Und dann sagen, nein, nein, das ist ein politisches Statement. Unsere Rechtsansicht ist das, was wir in unsere Sicherheitsdoktrin hineingeschrieben haben, oder das, was wir in einen Brief an den Sicherheitsrat, weil es gibt eine Verpflichtung, wenn man Selbstverteidigung übt, an den Sicherheitsrat einen Brief zu schreiben und zu sagen, dass man eben Waffengewalt im Rahmen der Selbstverteidigung anwendet und eben auch begründet, warum man der Ansicht ist, dass hier ein Fall von Selbstverteidigung vorliegt. Das hat zum Beispiel sogar Russland getan beim Angriff auf die Ukraine. Da hat man ein völlig absurdes Bedrohungsszenario skizziert, das aber von so einigen nützlichen Idioten und auch sonstigen Leichtgläubigen gerne mal wiedergekaut wird, wiedergegeben wird, als Ratio verstanden wird, wo man sagt, naja, aber ganz unnachvollziehbar ist das nicht. Meiner Meinung nach ist es das, und deswegen auch meine Wortwahl gerade eben. Aber ich möchte heute nicht über Russland und die Ukraine sprechen, sondern eben über Israel. Also ihr habt jetzt die Begründung von den Israel Defense Forces von den israelischen Streitkräften gehört, von einem Sprecher von den israelischen Streitkräften gehört. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir damit völkerrechtlich? Weil das klingt trotz der Verwendung des Wortes imminent doch eigentlich nach preemptive self-defense, also verteidigen, bevor die Bedrohung zu groß wird, was aber rein völkerrechtlich gesehen nicht geht. Darauf komme ich dann noch später zu sprechen. Es geht hier um wesentlich mehr als eine akute Bedrohung und da gibt es einen anderen Fall aus dem Jahr 1967, den Sechstagekrieg, wo Israel auch nicht ganz am Anfang vor allem wusste, wie es sich rechtfertigen soll, wie es den Angriff gegen Ägypten und Syrien rechtlich erklären soll. Und diese Parallele möchte ich jetzt auch noch kurz thematisieren. Ihr merkt schon, ich bin nicht ganz so strukturiert heute. Das ist einfach deshalb, weil ich auch nicht ganz diese Zeit habe und weil da so viel mit diesem Thema zusammenhängt. Also ganz kurz, Sechstagekrieg. Dieser Sechstagekrieg ist das wahrscheinlich einzige Mal in der UNO-Charta-Ära, also seit 1945, wo ein Staat einigermaßen glaubhaft aufzeigen konnte, dass er nicht präemptiv, sondern präventiv, also gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff handelt. Aber wenn man sich die heutige Forschung und auch schon die damalige Forschung und die damaligen Kommentare ansieht, selbst das war umstritten, weil man nicht wusste und nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob Ägypten Israel wirklich angegriffen hätte oder ob es bloße Drohgebärden waren. Aber weil der damalige ägyptische Präsident Nasser eben die UNO-Friedenstruppen, die dort stationiert waren, seit der Suez-Krise des Landes verwiesen hat, weil er seine Truppen aufmarschieren hat lassen und weil er auch immer wieder Drohgebärden ausgestoßen hat, war das israelische Anliegen zumindest nicht gänzlich illegitim, beziehungsweise zumindest nachvollziehbar. Gleichzeitig sagen viele Beobachter, weil Israel so effizient dabei war, die ägyptische Luftwaffe zu zerstören und allgemein gegen die ägyptische Armee vorzugehen, dass das nicht ein akutes Bedrohungsszenario war, sondern ein von langer Hand geplanter Angriff auf Ägypten, auf einen Nachbar, der eine dauerhafte Bedrohung für Israel aufgrund seiner misslichen geostrategischen Lage dargestellt hat, eine fortwährende Bedrohung für Israel dargestellt hat. Eben gar nicht mal so unähnlich wie die aktuelle Lage zwischen Israel und dem Iran, wo Israel ja auch sagt, der Iran ist für uns eine Art dauerhafte Bedrohung. Jetzt möchte ich aber noch, weil ich es vorhin angekündigt habe, eine zweite israelische Stimme zu Wort kommen lassen, nämlich Benjamin Netanyahu, der auch ein Statement abgegeben hat, das weniger die Kriegsführung als solche begründet, als eine weitere Parallele aufzeigt, nämlich zum Ersten Weltkrieg und auch zum Irakkrieg 2003. Warum? Weil in beiden Fällen US-Präsidenten betont haben, dass sie keinen Krieg gegen die jeweiligen Völker führen, also eben im Ersten Weltkrieg, die USA haben nicht gesagt, dass sie einen Krieg gegen Deutschland führen, sondern gegen die deutschen Machthaber. Und beim Irakkrieg 2003 haben die USA immer und immer wieder betont, dass sie keinen Krieg gegen das irakische Volk führen, sondern gegen das irakische Regime. Und jetzt betont eben Benjamin Netanyahu, dass Israel keinen Krieg gegen das iranische Volk führt, sondern gegen die iranischen Machthaber. Ton ab.
Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran, whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you.
Also ihr seht, man schmiert den Menschen ein wenig Honig ums Maul, versucht sie auf ihre Seite zu ziehen und eben gegen ihre jeweiligen Machthaber, um dann im nächsten Schritt zu sagen, Leute, wir haben einen gemeinsamen Feind. Für uns ist euer Regime eine Bedrohung und ihr selbst werdet von eurem eigenen Regime ja auch unterdrückt. Also nehmt das Heft doch in die eigene Hand und nützt diese Gelegenheit, um euer Regime loszuwerden, was ja gerade im Iran mehrfach schon versucht wurde, aber bislang jedes Mal gescheitert ist. Seit 1979 ist ja dort das Mullah-Regime an der Macht und obwohl es mehrfache Proteste gab, ist es nach wie vor zumindest scheinbar fest im Sattel. Und jetzt möchte ich ganz kurz einen Clip vorspielen von der Rede von George W. Bush, die er anlässlich des Beginns vom Irakkrieg gegeben hat, um euch zu zeigen, wo die von mir bereits angesprochenen Parallelen sind. Also Ton ab, wir reisen jetzt zurück in den März 2003, als die USA ihren Angriff auf den Irak begonnen haben. Und ich spiele euch jetzt eine kurze Passage vor, in der es eben eine Parallele gibt zur heutigen Rede bzw. Rhetorik der israelischen Regierung. Anderes Land, andere Länder, aber ähnliche Logiken.
We come to Iraq with respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. We have no ambition in Iraq except to remove a threat and restore control of that country to its own people. I know that the families of our military are praying that all those who serve will return safely and soon. Millions of Americans are praying with you for the safety of your loved ones and for the protection of the innocent. For your sacrifice, you have the gratitude and respect of the American people. And you can know that our forces will be coming home as soon as their work is done. Our nation enters this conflict reluctantly, yet our purpose is sure. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. We will meet that threat now with our Army, Air Force, Navy, Coast Guard, and Marines, so that we do not have to meet it later with armies of firefighters and police and doctors on the streets of our cities. Now that conflict has come, the only way to limit its duration is to apply decisive force. And I assure you, this will not be a campaign of half measures, and we will accept no outcome but victory.
Ja, und diesen Victory, diesen Sieg hat es gegeben, aber langfristig auch nicht gegeben. Also die USA und ihre Partnerländer haben die irakische Armee unter Saddam Hussein geschlagen, aber es nicht geschafft, während ihrer langjährigen Besetzung des Iraks dieses Land in eine funktionierende Demokratie, in einen Anker der Stabilität, in einen Hort der Stabilität im Nahen und Mittleren Osten zu verwandeln. Ganz im Gegenteil, der Irak ist bis heute chronisch instabil. Auch dem Iran hat das geholfen, der viel Einfluss im Irak hat, weil es dort ja auch eine große schiitische Bevölkerung gibt. Also langfristig war das ein Desaster und das ist auch genau der Grund, warum jetzt so manche und auch ich hellhörig werden, wenn sie davon hören, dass man einen Regime Change im Iran will, dass man eben gegen eine Bedrohung vorgehen möchte und dass man auch das Volk dazu aufruft, die eigene Regierung zu stürzen. Und das bringt mich jetzt dazu, eine weitere kleine Zeitreise mit euch zu machen, nämlich in das Jahr 1991 zum ersten Krieg der USA und den mit ihnen verbündeten Staaten gegen den Irak. Kurze Vorgeschichte: Saddam Hussein hat im Sommer 1990 Kuwait überfallen und annektiert. Er hat damals noch gedacht, kalter Krieg-Logik, ich kann machen, was ich will, die Supermächte werden sich ohnehin blockieren. Aber diese Logik hat nicht mehr ganz gegriffen, weil die Sowjetunion war schon im Auflösungsprozess und gleichzeitig waren die USA unter George Herbert Walker Bush, also dem Vater von George W. Bush, darauf bedacht, international zusammenzuarbeiten. Und das Ergebnis war, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats gegeben hat, die ausdrücklich die Anwendung von Waffengewalt autorisiert und die von allen Mitgliedern des Sicherheitsrats inklusive der Vetomächte getragen wurde. Also sie haben ihr Veto nicht verwendet, um diese Resolution zu verhindern. Da gibt es einen historischen Vorläufer, eine Reihe von Resolutionen im Zusammenhang mit dem Koreakrieg, die sind aber nur zustande gekommen, weil die Sowjetunion damals aus Protest dagegen, dass Taiwan China repräsentiert hat und nicht die kommunistische Partei, die zu dem Zeitpunkt schon Kontrolle über Mainland China hatte, im Sicherheitsrat gesessen ist. Die Sowjets sind dann gegangen. Die Reaktion darauf war dann, dass man einfach weitergemacht hat, als wären sie eben nicht da, aber man hat ihre Abwesenheit nicht als Veto gerechnet, also das war keine genuine Zusammenarbeit in dem Sinne, dass alle auf derselben Seite gestanden wären. Das war eben erst im Zusammenhang mit dem Irak-Angriff bzw. der irakischen Invasion und Okkupation, / Annexion von Kuwait 1990 der Fall. Und diese Resolution hat ein Ultimatum gestellt an den Irak und diesem Ultimatum ist der Irak dann auch nicht nachgekommen, woraufhin eben der von den USA angeführte Krieg begonnen hat, Anfang 1991, da hat George Herbert Walker Bush dann auch gesprochen von einer neuen Weltordnung. Das ist jetzt auch nichts Verschwörungstheoretisches, sondern einfach die Idee, dass es eine Welt geben könnte, wo der Sicherheitsrat bzw. allgemein die Vereinten Nationen endlich das machen, was sie von Anfang an hätten tun sollen, nämlich ein Forum der globalen Zusammenarbeit in Fragen von internationalem Frieden und internationaler Sicherheit zu sein. Und ich möchte jetzt von einer Rede von George Herbert Walker Bush vom Februar 1991 einen Teil vorspielen, der auch Parallelen zur aktuellen Rhetorik aufweist, weil George Herbert Walker Bush damals auch, wie auch heute, appelliert hat an das jeweilige Volk, sich doch zu erheben gegen die unterdrückerischen Machthaber. Ton ab.
Compliance with the resolutions will instantly stop the bloodshed. And there's another way for the bloodshed to stop. And that is for the Iraqi military and the Iraqi people to take matters into their own hands and force Saddam Hussein, the dictator, to step aside and then comply with the United Nations resolutions and rejoin the family of peace-loving nations. We have no... We have no argument with the people of Iraq. Our differences are with that brutal dictator in Baghdad.
So viel zur Geschichte und den historischen Vorläufern der aktuellen Rhetorik von Seiten Israels. Jetzt möchte ich in einem zweiten Teil dieser Folge darauf eingehen, wie das alles rechtlich zu beurteilen ist. Da möchte ich zuerst einmal Stimmen auch aus Deutschland zu Wort kommen lassen. Warum? Weil einerseits Deutschland ein verlässlicher und langjähriger Partner ist von Israel und andererseits Deutschland aber auch eines der Länder ist, das sich auf die Fahnen heftet, dass es für die Einhaltung des Völkerrechts steht. Und Deutschland muss jetzt einen Spagat versuchen, einerseits weiterhin solidarisch mit Israel zu sein und andererseits das Völkerrecht nicht zu überdehnen. Israel hat ja, wie gesagt, eine höchst fragwürdige Begründung für sein Vorgehen gegen den Iran abgegeben. Und gleichzeitig sagt Deutschland fortwährend und das schon sehr lange, dass es die Existenz Israel und das Existenzrecht Israels aus offensichtlichen historischen Gründen zur Staatsräson erklärt hat. Jetzt ist also die Frage, wie geht man damit um, wenn Israel eine Begründung anführt, die man selbst eigentlich nicht für völkerrechtskonform hält? Warum hält man die selbst nicht für völkerrechtskonform, beziehungsweise woher weiß ich das oder woher wissen wir alle das? Nun, weil Deutschland beim Irakkrieg noch opponiert hat, noch eindeutig gesagt hat, dass es hier keine ausreichende Rechtsgrundlage gibt und vor allem auch klar war, dass Deutschland die Auffassung, dass es ein Recht auf preemptive Self-Defense gegen in ferner Zukunft liegende, potenzielle, aber verheerende Angriffe, dass es das eben nicht gibt. Und Die heutigen Stellungnahmen unterscheiden sich von der damaligen Politik im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, mit der damaligen außenpolitischen Haltung von Deutschland doch massiv. Ich lasse jetzt mal zuerst den deutschen Außenminister Pistorius zu Wort kommen, der sich hier völkerrechtlich doch recht eindeutig äußert und für Israel Partei ergreift.
Zunächst muss man einmal festhalten, wer hier die Bedrohung in der Region darstellt. Der Iran hat seit 1979 in der Staatsideologie fest verankert die Zerstörung Israel als Ziel. Es unterhält ein Netzwerk von Proxys mit der Hisbollah, der Hamas, den Houthis. Die Houthis bombardieren regelmäßig israelisches Staatsgebiet. Ihre Angriffe haben dazu geführt, dass der Flughafen Ben-Gurion inzwischen vorübergehend geschlossen werden musste. Also von daher sieht man sehr deutlich, von wem die Bedrohung ausgeht. Und der Kanzler hat es gerade gesagt, dass Nuklearprogramm der Iraner muss uns alle besorgen. Sie stehen bei 60% mit Blick auf angereichertes Uran. Sie unterhalten Terrornetzwerke in ganz Europa. Also ich glaube, man muss sehr klar sagen, die Israel haben hier jedes Recht, sich zu verteidigen, auch präemptiv. Das ist, glaube ich, unbestritten.
So, prima facie ist das ziemlich klar. Boris Pistorius sagt, Israel ist aufgrund der Bedrohungslage dazu berechtigt, im Rahmen der Selbstverteidigung offensiv gegen den Iran vorzugehen, beziehungsweise dieser Gegensatz von offensiv und defensiv hier eben nicht so klar. Er dreht das um und sagt, ja, es ist aber der Iran, der offensiv gegen Israel vorgeht, auf mehreren Ebenen, auf mehreren Wegen. Aber Boris Pistorius ist auch SPD-Politiker und es war damals die SPD, die beim Irakkrieg gegen diesen Gedanken präventiver Selbstverteidigung Klarstellung bezogen hat und damit auch die damalige Bush-Administration verärgert hat. Und deswegen macht er in letzter Sekunde bei dieser 180 km/h-Ausfahrt noch eine Vollbremsung und sagt, Moment, aber völkerrechtlich ist das nicht ganz klar. Hört rein, was er dann auf einmal doch noch in letzter Sekunde hinzufügt.
Und trotzdem ist es völkerrechtlich nicht so ohne weiteres zu beurteilen, das würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Aber klar ist, dass hier die Israelis in einer dauerhaften Bedrohungssituation sind, umgeben von Feinden, anders kann man es nicht ausdrücken. Und da muss der israelische Staat dann eben entscheiden, in welche Richtung ein solcher Konflikt gelenkt wird.
Genau das habe ich vorhin gemeint, dass diese Stellungnahmen manchmal strategisch gemeint sind, manchmal sich auf das Politische beziehen und nicht immer völkerrechtlich zu verstehen sind. Bei Verteidigungsministern kann man immer noch sagen, das sind nicht die primären Sprachrohre eines Staates im völkerrechtlichen Sinn. Das sind immer Regierungschefs, Staatspräsidenten und Außenminister. Ein Verteidigungsminister sagt viel, wenn er tagelang ist. Es ist sehr wichtig, was er sagt, aber außenpolitisch ist er nicht in der ersten Reihe. Das sind die drei anderen genannten Funktionsträger. Und deswegen möchte ich jetzt auch vorspielen einen Clip, ein Interview mit dem deutschen Außenminister, mit Herrn Wadephul und wie der denn diese Sache sieht.
Israel wird durch den Iran natürlich bedroht. Der Iran hat ja geradezu als Staatsziel, Israel zu vernichten. Und deswegen gibt es ein Selbstverteidigungsrecht Israels. Aber wir müssen jetzt dazu kommen, dass diese militärische Auseinandersetzung beendet wird. Denn es ist vollkommen klar, wenn es jetzt einen Fehlschlag gibt, dann kann das andere Staaten mit einbeziehen. Das will niemand hier in der Region, das will auch Europa nicht. Und deswegen versuche ich hier für Europa, auch für Deutschland, unsere Stimme geltend zu machen und zu einer Beruhigung und Deeskalation beizutragen.
So, und das war jetzt eindeutig. Der deutsche Außenminister hat gesagt, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung in diesem Kontext hat und damit ist er auch nicht näher eingegangen auf die Frage präventive, preemptive Self-Defense und dergleichen, sondern Selbstverteidigung ohne einen Zusatz. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch ganz kurz über Deutschland, über den deutschen Sprachraum hinausgehen, nämlich zu dem Statement der Leaders von den G7, also den zu ihrem Gründungszeitpunkt bedeutendsten Industriestaaten mit liberal-demokratischen Werten, wie es so schön auf Wikipedia heißt, denen gehören an Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die USA. Und die haben eben zu der jüngsten Eskalation zwischen Israel und dem Iran folgendes Statement abgegeben. Ich lese vor vom 17. Jänner 2025. We, the leaders of the G7, reiterate our commitment to peace and stability in the Middle East. In this context, we affirm that Israel has a right to defend itself. We reiterate our support for the security of Israel. We also affirm the importance of the protection of civilians. Iran is the principal source of regional instability and terror. We have been consistently clear that Iran can never have a nuclear weapon. We urge that the resolution of the Iranian crisis leads to a broader de-escalation of hostilities in the Middle East, including a ceasefire in Gaza. Also, kurzes Statement, klares Statement, die G7, also die zu ihrem Gründungszeitpunkt bedeutendsten westlichen Industrienationen, stehen eindeutig hinter Israel und sind auch der Meinung, dass Israel hier das Recht auf Selbstverteidigung hat. Und das ist eine völkerrechtlich höchst bedeutsame Entwicklung. Warum? Weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, es eigentlich kein Recht auf präemptive Selbstverteidigung gibt und Israel selbst auch nicht vorgebracht hat, dass ein Angriff des Irans unmittelbar bevorsteht. Jetzt ist das große Dilemma dabei, dass Staaten Aussagen von den Ländern, die an der Seite Israels stehen, und vom Rest der Welt und auch in der Lehre des Völkerrechts weit auseinandergehen und dass diese Debatte eigentlich schon totgeglaubt war. Weil wir hatten sie damals beim Irakkrieg und damals hat der UNO-Generalsekretär, das war eben damals Kofi Annan, eigentlich auch versucht, diese Debatte zu klären und er hat damals einen Expertenausschuss einberufen, das sogenannte High-Level Panel on Threats, Challenges and Change. Und in deren Bericht ging es auch um die Frage, ob es ein Recht auf präemptive Selbstverteidigung gibt. Und die sind damals zu einem eindeutigen Schluss gekommen. Nein, weil einerseits in der Staatenwelt da draußen alle sich von allen potenziell bedroht fühlen können und damit einhergehend, zweitens, weil die USA niemals gesagt haben, dass jeder dieses Recht hat, sondern dass sie dieses Recht haben. Auch wenn man sich die National Security Strategy aus dem Jahr 2002 durchliest, da geht es nicht darum, dass alle Staaten ein Recht darauf haben, präemptiv Selbstverteidigung zu üben, sondern die USA dieses Recht haben. Weil in dieser Dog-Eat-Dog-World, wo Staaten ständig voreinander Angst haben müssen, weil es keinen Staat über den Staaten gibt, der für Recht und Ordnung sorgt, der potenziell sogar wie ein Sheriff auftritt und militärisch einen Krieg beendet, der irgendwo ausbricht, weil es das nicht gibt, müssen Staaten ständig voreinander Angst haben. Aber wenn man jedem Staat das Recht darauf gibt, präemptiv gegen andere Staaten vorzugehen, die ihn vielleicht eines Tages oder schon jetzt massiv bedrohen könnten, dann endet es damit, dass jeder ständig sich auf Selbstverteidigung beruft, also damit, wo wir heute eigentlich sind. Weil heute, und das ist auch übrigens keine Neuentwicklung, aber heute ist es besonders akut, heute beruft sich so ziemlich jeder Staat auf das Selbstverteidigungsrecht. Die Russen beziehen sich gegen die Ukraine auf präemptive Selbstverteidigung, die USA haben sich darauf berufen beim Irakkrieg und jetzt bezieht sich Israel auf das Recht auf präemptive Selbstverteidigung. Das heißt übrigens nicht, dass all diese Situationen gleich wären. Wirklich nicht. Jede ist anders und unterschiedlich zu beurteilen. Aber wenn man die völkerrechtliche Brille aufsetzt, ist die Situation immer ident, weil es immer in all diesen drei Fällen darum gegangen ist, sich verteidigen zu wollen, obwohl es noch keinen unmittelbar bevorstehenden Angriff gibt. Das nur noch einmal zur Klarstellung. Und das heißt jetzt nicht, dass man Sympathie hat mit Putin oder Sympathie hat mit Hussein oder Sympathie hat mit Khamenei. Wirklich nicht. Nicht. Es ist eh schon absurd genug, dass man das überhaupt sagen muss. Es heißt einfach nur, dass das völkerrechtliche Gewaltverbot alle Staaten schützt und nicht daran anknüpft, ob das ein Staat ist, den man mag, ob das eine Regierung ist, die demokratisch ist und so weiter und so fort. So, jetzt bin ich mit dem Hauptthema meiner heutigen Folge fertig, nämlich zu zeigen, warum es kein Recht auf präemptive Selbstverteidigung gibt, unabhängig davon, ob sie manchmal militärisch nachvollziehbar sein mag oder nicht. Es reden Militärs, Politiker und Völkerrechtler hier gerne mal aneinander vorbei. Ich habe hier versucht, die völkerrechtliche Debatte zu skizzieren. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch auf ein weiteres Argument eingehen, das von israelischer Seite gekommen ist, also von Seiten des israelischen Außenministeriums, als auch aus der Lehre. Es gibt hier einen Blogbeitrag von Amichai Cohen und Yuval Shani bei Just Security, wo sie ein weiteres Argument behandeln, nämlich, dass Israel gar nicht einen Krieg begonnen hat, sondern im Rahmen eines bereits bestehenden, eines ongoing armed conflict, also eines bereits bestehenden bewaffneten Konflikts hier gegen den Iran vorgegangen ist. Damit würde man sich die Frage sparen, wer begonnen hat, ob Israel viel zu früh begonnen hat, indem man einfach sagt, Moment einmal, den Krieg gibt's ja schon längst. Und diesen Krieg gibt es nicht notwendigerweise direkt zwischen den iranischen und den israelischen Streitkräften, sondern weil der Iran gegen Israel mit Proxies, also mit Stellvertretern vorgeht, wie zum Beispiel der Hezbollah oder eben der Hamas oder den Houthi im Jemen. Und dass diese Stellvertreter wie ein verlängerter Arm von Iran gegen Israel kämpfen und Israel deswegen nicht nur gegen diese Stellvertreter vorgehen darf, sondern auch gegen den Iran als die Wurzel dieser Bedrohung. Dabei möchte ich auf einen ganz, ganz wichtigen Fall eingehen, der für jeden Völkerrechtler, der über das Gewaltverbot spricht, sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs im Nicaragua-Fall aus dem Jahr 1986. Da ging es um die Frage, ob die USA sich auf das Recht auf Selbstverteidigung berufen können, um El Salvador und Honduras zu Hilfe zu kommen, die aufgrund der Unterstützung der Sandinistas in Nicaragua für nichtstaatliche bewaffnete Rebellengruppen, die El Salvador und Honduras bedroht haben, unterstützen darf. Also vielleicht war der Satz jetzt einfach zu lang. Noch einmal, die USA haben gesagt, es gibt ein Recht auf Selbstverteidigung von El Salvador und Honduras gegen Nicaragua, obwohl Nicaragua nicht selbst gegen El Salvador und Honduras gekämpft hat, aber weil Nicaragua Guerillas dort unterstützt hat, die dann gegen El Salvador und Honduras kämpfen. Und da hat der Internationale Gerichtshof sich damit beschäftigt, ab wann ein Angriff von einer nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe wie ein Angriff eines Staates gewertet werden kann, und ist zu dem Schluss gelangt, dass es dafür viel Beteiligung braucht. Und dann umgekehrt hat sich auch die Frage gestellt, nämlich im Zusammenhang mit den Contras, die ja von den USA unterstützt wurden, ab welchem Punkt die Contras wie ein juristisch verlängerter Arm der USA gelten können. Und in dem Zusammenhang hat der Internationale Gerichtshof gesagt, dass man da effektive Kontrolle braucht, also dass die USA die Contras effektiv kontrollieren müssen, also sie in ihre Befehlsstruktur einbetten müssen und dass die Contras auch darauf reagieren, was die USA ihnen anordnen und gewissermaßen nicht unabhängig agieren können. Weil wenn man nur Waffen bekommt und militärische Ausbildung bekommt, dann ist das zwar indirekte Gewalt, auch ein Verstoß gegen das Gewaltverbot, aber es ist kein bewaffneter Angriff von Seiten des Staates, der diese Gruppen unterstützt. Und dasselbe hat aber auch gegolten umgekehrt für Nicaragua. Wenn Nicaragua Waffen liefert oder Waffen durch sein Gebiet durchlässt, die dann Rebellen in El Salvador und Honduras erreichen, dann ist Nicaragua selbst nicht der Urheber eines bewaffneten Angriffs, auch wenn Nicaragua dabei eine Rolle gespielt haben sollte. Und das lässt sich jetzt auch übertragen auf die Situation im Mittleren Osten. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie nahe ist die Beziehung zwischen dem Iran und den bewaffneten Gruppen, die der Iran unterstützt. In erster Linie eben die Hezbollah, die Houthis und die Hamas. Solange die Gruppen, die ich gerade genannt habe, nur unterstützt werden, sei es durch Training, sei es durch finanzielle Mittel, sei es durch Waffen, ist es nicht der Iran selbst, der angreift, sondern der Iran ist ein Unterstützer, der beim Hintergrund bleibt. Das bedeutet, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung gegen diese drei Gruppen hat und auch gegen alle anderen Gruppen, die Israel angreifen, aber eben nicht gegen die dahinterstehenden Unterstützer. Das wird völkerrechtlich getrennt. Aber, das möchte ich auch dazu sagen, es gibt schon Leute, die sagen, es gibt gewichtige Stimmen, vor allem Nicolas Tsagourios beispielsweise aus der Lehre, die sagen, Moment einmal, wenn ein Staat eine maßgebliche Rolle spielt bei der Ausführung von Angriffen, dann ist er selbst auch Aggressor, wenn auch indirekt, wenn auch über Stellvertreter. Also wenn diese maßgebliche Beteiligung an einem Angriff, und dazu gehören auch Waffenlieferungen, finanzielle Mittel und die Ausbildung oder auch das Zur-Verfügung-Stellen vom eigenen Staatsgebiet, dann ist er selbst im Hintergrund, aber er ist trotzdem da. Und deswegen kann man auch gegen diesen Staat als mittelbaren, aber doch Urheber des Angriffs vorgehen. Ganz allgemein gilt aber der Standard, dass es eine Kontrolle über diese Gruppen braucht. Und wenn man sich die Literatur ansieht zu den Beziehungen zwischen dem Iran und all diesen Proxies, all diesen Stellvertretern, dann gibt es natürlich eine nahe Beziehung, aber es ist keine nahe Beziehung, die so eng ist, dass sie darauf hinausläuft, dass die Hisbollah, die Hamas oder die Houthis oder auch andere Gruppen effektiv unter der Kontrolle des Iran stehen, also gewissermaßen Teil seiner Streitkräfte sind. Der Iran gewährt ihnen ein gewisses Maß an Autonomie. Man hat eine strategische Partnerschaft, aber sie können auch über weite Strecken unabhängig vom Iran agieren und man teilt gewissermaßen das gemeinsame Ziel, man teilt den gemeinsamen Feind Israel, aber wie dieser Feind bekämpft wird, bleibt den Gruppen über weite Strecken selbst überlassen. Und das spricht eben dagegen, dass der Iran im rechtlichen Sinne über diese Stellvertreter einen Krieg gegen Israel führt. Der andere, dabei ganz, ganz wichtige Punkt ist, dass wenn man davon ausgeht, dass es schon einen länger bestehenden Kriegszustand zwischen dem Iran und Israel gibt, dass ja beide das auch so bezeichnen müssten, also dass sie einen sogenannten Animus Belligerendi bräuchten, dass sie beide sagen, wir sind miteinander im Krieg. Und drittens, und daraus folgend, würde das auch bedeuten, dass der Iran ja jederzeit Israel angreifen kann, weil er sagt, wir sind ja in einem dauerhaften Konflikt und das kann ja wohl kaum jemand gutheißen oder eben rechtfertigen wollen. Deswegen geht man beim Gewaltverbot davon aus, dass wenn es über längere Zeit zu keinen direkten Kampfhandlungen gekommen ist zwischen zwei Staaten, dass dann auch zwar kein Friede im formalen Sinne besteht, aber auch kein dauerhafter Krieg besteht, weil so ein dauerhafter Krieg könnte jederzeit, auch wenn es Monate oder Jahre lang zu keinen Kampfhandlungen kommt, aufflammen, ohne dass man sich irgendwie auf Selbstverteidigung berufen müsste oder sonst eine Rechtfertigung finden müsste. Man müsste einfach nur sagen, ja, wir führen doch seit 10, 20 oder noch mehr Jahren einen Krieg und das bedeutet, dass wir jederzeit unseren Gegner angreifen können. Also diesen juristischen Kriegszustand, den es durchaus öfters gibt und vor allem, der auch bei Israel vorliegt. Beispielsweise hatte man den ja mit Ägypten bis zum Friedensabkommen oder mit Jordanien bis zum Friedensabkommen. Aber das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Israel jederzeit hätte Ägypten angreifen dürfen oder umgekehrt Ägypten jederzeit Israel hätte angreifen dürfen, weil man ja in einem de jure, also in einem Krieg im juristischen Sinne ist. Aber noch einmal, das ist das meiner Meinung nach wichtigste und zentrale Argument von Seiten Israels, aber ganz allgemein im Hinblick auf die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs im Nicaragua-Fall ist dieses Argument auch abzulehnen, wiewohl es hier gute und gewichtige Gegenstimmen gibt, die sagen, wenn es ein Substantial Involvement gibt, also wirklich eine maßgebliche Beteiligung von einem Staat bei Angriffen, die von nichtstaatlichen Gruppen, von Terrorgruppen ausgeführt werden, dann darf der Staat, der dadurch bedroht wird, der davon betroffen ist, auch gegen den Staat vorgehen, der diese Terrorgruppen massiv und entscheidend unterstützt. Das kann man durchaus diskutieren, da kann man durchaus sagen, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Zum Recht auf präemptive Selbstverteidigung gibt es zwar auch unterschiedliche Ansichten, aber das bedeutet nicht, dass es da keinen Konsens gäbe. Der Konsens ist, dass es kein derartiges Recht gibt. Und damit bin ich jetzt endgültig am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich habe versucht, einmal mehr ein wenig diese durchaus komplizierte Debatte aufzudröseln. Diese Debatte ist von mir aus realitätsfremd, von mir aus hält sich nicht jeder daran. Ich glaube, dass das Völkerrecht immer noch in Bezug auf Kriege die Funktion hat, zu ordnen, uns Begriffe zu geben, die man versteht und auch einen Minimalkonsens unter Staaten herzustellen. Und dieser Minimalkonsens besagt beispielsweise, dass es kein Recht auf präemptive Selbstverteidigung gibt und daraus leiten sich dann auch die Reaktionen von anderen Staaten und auch von den unmittelbar betroffenen Staaten, also von Angreifer und Angegriffenem, ab. Ja, aber bevor ich jetzt zu phrasenhaft werde und versuche, mein Fach und meine berufliche Existenz zu rechtfertigen, bin ich bei meiner üblichen Schlussformel. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich habe extra viele Zitate diesmal herausgekramt, um zu zeigen, dass diese Debatten, die wir gerade führen, alles andere als neu sind, um zu zeigen, dass viele von den Fragen, die wir heute stellen, eigentlich schon beantwortet wurden. Man kann sich jetzt fragen, sind die Antworten noch immer befriedigend? Man merkt zumindest, dass sie für so einige Staaten nicht befriedigend sind. Wir bewegen uns mit den vorhin genannten 180 km/h, mit denen Boris Pistorius unterwegs war, auch als Weltgemeinschaft in Richtung Lawless World, wo das Gewaltverbot wirklich nur auf dem Papier besteht, wo Staaten unilateral handeln, vor allem dann, wenn sie die militärischen Mittel haben, vor allem dann, wenn sie mächtige Verbündete auf ihrer Seite haben und wo man noch so oft sagen kann, man möchte deeskalieren, es soll eine friedliche Lösung geben, man soll das über den Sicherheitsrat machen, was überhaupt illusorisch ist, wenn man bedenkt, dass auch Russland ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats ist und dementsprechend auch verhindert, dass irgendwas dort getan wird gegen seinen Krieg gegen die Ukraine. Ja, wir sind auf dem besten Weg in eine chaotische Welt, in eine sehr unsichere Welt und in eine Welt, in der ein Teilbereich des Völkerrechts, nicht das ganze Völkerrecht, aber ein wichtiger Teilbereich, nämlich das sogenannte Jus ad bellum, also die Regeln dazu, wann ein Krieg überhaupt begonnen werden darf, dass dieser Teilbereich noch irrelevanter wird, als er ohnehin schon ist. Aber all das ändert nichts daran, dass wir diese Begriffe und diese Regeln, die wir vor allem in der UNO-Satzung und auch in anderen wesentlichen Verträgen und sonstigen Dokumenten finden, dass diese Regeln zur Orientierung und auch als Ziel, als eine Welt, wie sie sein soll, nach wie vor Bedeutung haben. Jetzt bin ich aber endgültig am Schluss angelangt. Ich danke allen, die heute dabei waren, die hier reingehört haben. Ich danke auch all denjenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Es gibt einen Spendenlink bei der Folge selbst, sei es für ein Bier, das im Schweizerhaus, wie ich vor kurzem erfahren habe, mitbekommen habe, mittlerweile 5,90 Euro kostet, sei es auch mehr für Serverkosten, für Bearbeitungskosten und dergleichen. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, dass eine Spende eingegangen ist. Ich werde nicht reich damit. Ich will es auch gar nicht werden. Ich möchte auch gar nicht davon profitieren, dass die Welt aus den Fugen gerät. Aber so ein bisschen finanzielle Anerkennung für die eigene Arbeit ist natürlich etwas Schönes. So, und jetzt bin ich wirklich, wirklich, wirklich am Ende angelangt. Je nachdem, wann ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.